Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zur 144. Folge des MLS-Podcasts auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen, Daniel.
Herzlich willkommen hier auf meinsportpodcast.de.
Und herzlich willkommen, Vincent.
Hallo.
Wieder alles sehr herzlich. Und es geht natürlich weiter mit dem Spielerquiz, um ein bisschen warm zu werden. Und eigentlich hatte ich angekündigt, dass meines heute sehr, sehr schwer werden wird. Ich habe aber den Spieler nochmal gewechselt. Einfach deshalb, weil der Spieler mir in der letzten Woche bei Vincents Quiz die ganze Zeit durch den Kopf ging. Und ich die ganze Zeit dachte, das muss doch dieser Spieler sein. An irgendeiner Stelle wusste ich dann, er kann es nicht sein. Allerdings dachte ich mir, dann machen wir doch diese Woche diesen Spieler und die schwere Person wird dann beim nächsten Mal, wenn ich dran bin, folgen. Ich verrate schon mal so viel. Ich spreche natürlich nicht über einen Amerikaner. Ich spreche über eine Person, die ist durchaus bekannt, den einen oder anderen, möglicherweise. Und ich spreche über eine Person, die nur relativ kurzzeitig in der MLS gespielt hat. Ein Jahr. Nicht mal ein Jahr, um genau zu sein, aber eine Saison. Das ist schon ein bisschen länger her, so viel sei gesagt. Und Stefan in dieser Eichner. Saison... Nein, nicht ganz.
Oh, verdammt.
Von dieser Person hat man sich sehr, sehr viel versprochen, weil diese Person ist doch Teil einer Nationalmannschaft gewesen. Heutzutage spielt die Person nicht mehr. Aber ja, hat... auf jeden Fall, glaube ich, bei vielen, vor allem in der Nationalmannschaft und natürlich vor allem in den Stationen, die diese Person davor hatte, stark beeindruckt, um es mal so zu formulieren, in der MLS dagegen kläglich enttäuscht. Das war für beide Seiten wahrscheinlich eine Enttäuschung, sowohl für die Person selbst, wie auch für die Liga und das Team, für das die Person gespielt hat. Und ja, man trennte sich nach einer Saison, ohne wirklich, sagen wir mal, Fußstapfen hinterlassen zu haben. Also ich glaube sogar, dass viele auch aus Deutschland, die diese Person kennen könnten, sich heute gar nicht mehr groß daran erinnern, dass diese Person jemals in der MLS gespielt hat. Habt ihr mit diesen sehr groben Informationen vielleicht schon eine Idee, was es sein könnte?
Ist es ein ehemaliger New York City-Spieler?
New York City?
Mhm.
Nee.
Ah, okay.
Also du meinst New York City FC, oder?
Ja.
Nein.
Der Spieler ist Europäer, oder?
Ja, genau. Ich verrate auch schon mal so viel. Die Person hat in der MLS zu einer Zeit gespielt, wo es den New York City FC noch lange nicht gab.
Oh, okay.
Und diese Person hat insgesamt 16 MLS-Spiele hinter sich gebracht und dabei eine Torvorlage gemacht, außerdem 5 Playoff-Spiele, mehr aber auch nicht. Also es war eine sehr kurze Saison für diese Person. Ich will gar nicht die andere Station sagen, weil dann wird's ehrlich gesagt zu leicht. Diese Person beendete danach auch die Karriere und ist aber, ja, Mittelfeldspieler ganz klassisch, vor allem im defensiven Mittelfeld unterwegs gewesen. Was könnte man noch verraten, um es nicht zu leicht zu machen?
Ich habe eine Vermutung, ich weiß halt wirklich jetzt nur nicht, welche Position der spielt. Reden wir über einen Deutschen?
Nee. Ja, wir reden über einen Deutschen.
Das ist ein Deutsch tatsächlich.
Der hat auch damals, als er dort gespielt hat, gab es noch nicht mal die Sounders.
Exakt. Es ist schon ziemlich lange her.
Aber damals gab es schon Vincent, oder?
Vincent, welches Baujahr bist du?
99.
Ja.
Damals.
Knapp.
Hat er bei den Metrostars gekickt.
Das ist korrekt. Ich glaube, du hast die richtige Fährte. Ich gebe mal den besten Tipp. Diese Person hat eine legendäre Pressekonferenz gegeben.
Ja. Ich hätte auch ohne gewusst, Vincent.
Ja, weiß ich. Hast du eine Idee?
Nee.
Ein deutscher Nationalspieler, der bei den Metrostars gekickt hat.
Ist er nicht sogar auch mit einer mit Rekordnationalspielung, wenn mich alles täuscht? Meiste Länderspiele?
Gut möglich. Weiß
ich gerade nicht.
Also hat er die Pressekonferenz, hat er aber in seiner europäischen Zeit gegeben, oder?
Nein, diese Pressekonferenz hat er bei seiner Ankunft in New York gegeben.
Ach, du meinst die?
Ja, genau. Ja gut, okay, die Person hatte mehrere, aber das ist die auf die MLS bezogen.
Nee, ich komm glaub nicht drauf.
Der Spieler zumindest bekam...
Der Kerl hatte vier Frauen oder fünf oder sechs oder weiß man das nicht?
Ach, keine Ahnung.
Der Dude.
Ich hab mir da jetzt also so seinen...
Nationalspieler mit Pressekonferenzen und mehrere Frauen, da fällt mir auch nur der gute Lotta ein.
Das ist korrekt. Lothar Matthäus, der 99, 2000, also er, ich glaube 99 war es, für die Metrostars spielte, aber das war halt nur ein kurzes, ja, Intermezzo. Könnte man nennen. Nee, es war 2000 war es. Und diese legendäre Pressekonferenz war, wie er mit seinem bröckelhaften Englisch dann so ein paar Sätze sagte, man anhand derer aber schon merkte, dass er noch nicht so richtig viel Bezug irgendwie zur MLS hat. Gut, die Liga war zu dem Zeitpunkt 4 Jahre alt und sie war damals auch noch in 3 Conferences geteilt. Eastern, Middle und Western Conference. Und dann teilte er damals bröcklich mit, dass sein Englisch nicht das Beste ist, aber er hofft, quasi eine gute Zeit mit den Metrostars zu haben und dass man es in die Playoffs schafft und so weiter. Man hat's, wenn ich mich nicht... Ja, genau, sie hatten es in die Playoffs geschafft. Aber Luther war jetzt nicht die größte Hilfe dabei.
Also an sich sehr gutes Quiz. Mit Anzahl Spielen, Vorlagen, alles drum dran, konnte ich jetzt tatsächlich wenig anfangen. Da war tatsächlich eher so der Fakt, dass er schon lange bevor es hier New York City FC gab, war für mich eigentlich, kam wirklich nur Matthäus in den Sinn. Wollte es natürlich noch nicht sagen, weil ich natürlich noch ein bisschen warten wollte auf Vincent tatsächlich. Aber das
ich
Vincent,
musste ehrlich sagen, ich gar wusste nicht mal, dass
auf
der
Schirm hatte.
War.
Nicht?
Genau das dachte ich mir nämlich, als du letzte Woche das Quiz über Eigner gemacht hattest. Mir war sehr lange nämlich Matthäus in Präsenz. Die Red Bulls bzw. Metrostars hatten mich mal eine Zeit lang in der Western Conference mitgespielt. Und ich war mir nicht mehr sicher, in welchem Jahr sie in der Western Conference zugeteilt waren. Und ob das eventuell in dem Jahr war, in dem Lothar da war. Weil dann hätte es Lothar Matthäus sein können. War es aber nicht, sie haben in dem Jahr haben sie in Eastern Conference gespielt.
Ja, aber ist in Ordnung.
War aber ein gutes Quiz.
Sehr gut, dann sind wir jetzt warm und können in die Folge oder in die Woche starten. Es gibt, glaube ich, ein Thema, was gerade das Präsenteste ist. Mit Daniel habe ich es vorhin schon mal ganz kurz besprochen.
Müssen wir das jetzt erwähnen, dass die Sounders nicht die Playoffs erreichen?
Sie haben ja noch die Chance. Nee, das meine ich nicht. Ich meine ein anderes Team, was gerade sehr intensiv dabei ist, um eine Trophäe mitzuspielen. Eine Trophäe aus Holz. Und nach der letzten Partie haben sie es, ehrlich gesagt, höchstwahrscheinlich auch verdient.
Auch ich spreche über den nächsten Gegner wird es nicht besser laufen.
Ich spreche über DC United. Und DC United hat jetzt zu Hause zuletzt gegen Miami gespielt. Wer die Folgen regelmäßig hört, weiß, Miami ist jetzt nicht unser größter Lieblingsclub, DC United auch nicht. Allerdings gab es da eine Situation, weshalb sogar ich sage, dass ich froh bin, dass ausgerechnet Higuain dann das 2-3 am Ende gemacht hat und Miami gewonnen hat. Habt ihr mitbekommen, was da passiert ist? So in der, ich glaube, 64. Minute etwa?
Nur durch deine mündliche Überlieferung tatsächlich.
Nee, mir fällt es gerade auch nicht ein. Also ich wüsste jetzt gerade nicht mehr. Vielleicht habe ich es mal gelesen kurz, aber dann schnell wieder vergessen.
Mittlerweile berichten sogar auch die deutschen Medien darüber. Es gab eine Situation, die in der MLS jetzt zu einer Ermittlung oder ja, eine Ermittlung verursacht. Es geht in der Situation um Taxi, der gemeinsam mit Damien Löw von Miami in der 62. Minute roundabout so ein bisschen aneinander gerät, sagen wir es mal so. Die MLS hat die Szene natürlich nicht auf ihrer Website zu sehen oder in ihren Highlights zu sehen. Was man dann allerdings gehört hat oder mitbekommen hat. Zuerst bekommt Taxi die gelbe Karte, Löw bekommt auch noch eine. Allerdings geht der Schiedsrichter auch zu beiden Trainern und spricht mit beiden Trainern. Und Rooney wechselt Taxi daraufhin sehr, sehr schnell, wenige Minuten später, aus. Und im Nachhinein wurde dann auch klar, warum. Es gibt die, wie sagt man das am besten, die Beschwerde einer rassistischen Beleidigung von Taxi Löw gegenüber. Und ich zitiere jetzt mal Neville im übertragenen Sinne: Das ist das Schlimmste, was man zu einem Menschen sagen kann. Es wird nur so gesagt, was genau diese rassistische Beleidigung war, aber anhand der Interviews, die man so gelesen hat, gerade von Neville, muss man davon ausgehen, dass es dieses eine Wort ist, was definitiv nicht auf einen Fußballplatz gehört. Die Reaktion von Rooney dagegen, gut, er hat den Spieler rausgenommen, aber wahrscheinlich auch deshalb, weil er wusste, dass mit ihm das Temperament der heute ein wenig durchgeht und er kurz davor ist, die rote Karte zu kassieren. Von daher blieb ihm da gar nicht viel anderes übrig. Rooney sagte danach, dass es jetzt eine Ermittlung der MLS geben wird oder eine Überprüfung und dass er quasi erstmal viel mehr nicht dazu sagen kann. Das Problem, was ich jetzt gerade ein bisschen sehe, wenn sich das bestätigen sollte, stelle ich mir ein wenig die Frage, wie möchte die MLS in dieser Situation korrekt bestrafen? Habt ihr eine Idee?
50 Peitschiebe und 3 Ave Marias. Nee. Es ist schwierig. Da haben wir es. Da eine perfekte Bestrafung zu finden, weil ich sag mal so, geben wir dem Ganzen mal wirklich bis Ende der Regular Season, sagt die MLS, gut, wir sperren dich für die nächste Saison für die ersten 5 Spiele, sag ich jetzt mal. Dann denkt sich Taxi, gut, ich bin 5 Spiele gesperrt, dann wechsle ich. Und dann ist er fällt aus dem Schneider, aber das Gesagte bleibt gesagt. Das ist jetzt so meine Vermutung, deswegen ist es wirklich schwer für die MLS da irgendwie was vernünftig zu finden. Klar, du kannst ihn jetzt eine Geldstrafe aufzwingen, das kannst du machen, aber
die wird halt ihm
über nicht eine Geldstrafe Schmerzen lacht ein Fußballer. Bleiben. Deswegen ist es halt wirklich schwer, da ein perfektes Lied zu finden und ich gehe stark davon aus, dass es auch Vereine geben wird, denen das egal sein wird, was da gesagt wurde. Weil die nicht so das Image pflegen, ein Verein zu sein, der ein gutes Bild nach außen hat, um es mal so zu sagen. Das ist meine Auffassung und meine Vermutung.
Ich weiß auch gar nicht, was so aktuell im Regelbuch steht, was so die Strafen für sowas sind. Normal gibt es da immer so grob eine Regel, sage ich mal. Wüsste ich jetzt gar nicht, aber ich denke mal, dass sie, wenn sich's bewahrheitet, halt davon die stärkste nehmen. Vielleicht auch nehmen müssen einfach, was auch immer das sein wird. Ich denke mal, ich würde jetzt mal auch davon ausgehen, bestimmte Anzahl an Spielen, wo er halt gesperrt ist, plus Geldstrafe. Ich weiß nicht, ob er sich schon entschuldigt hat. Muss er auf alle Fälle tun, wenn es geht, sogar persönlich oder irgendwie. Und dann, ja, wie Daniel schon sagte, es ist schwer, weil Geldstrafe bringt beim Fußballer nicht viel, außer sie ist Unmengen hoch, aber das hat es halt auch noch irgendwie nie gegeben. Und ja, dass er ein paar Spiele gesperrt ist. Ich weiß nicht, ob er dann direkt wechseln wird, aber die wird er halt dann aussetzen. Wird ihn wahrscheinlich schon ärgern, klar, und er wird es auch bereuen, aber ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was seine Gesinnung ist. Ist es ihm rausgerutscht, einfach weil er halt gerade so, weiß nicht, so im Spielfluss war
und er es eigentlich gar nicht wollte oder ist ihm rausgerutscht, weil es so seine Gesinnung ist. Das ist halt auch immer so eine Sache. Das kann man nicht schlecht beurteilen, aber es macht es halt nicht besser. Aber ja.
Na gut, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es das Wort ist, was ich stark vermute, weil Neville schon sehr heftig reagiert hat, dann darf dir das und kann dir das eigentlich gar nicht einfach so versehentlich rausrutschen, weil eigentlich sollte man das nicht im normalen Sprachgebrauch haben. Die Problematik.
Du musst Profi genug sein, um das einfach nicht sagen zu dürfen oder nicht zu sagen.
Das ja sowieso. Die Problematik, die ich dahinter sehe, ist, es gab ja bei den New York Red Bulls Yewood, der den Ball in die Zuschauermenge unbeabsichtigt, aber auch verschuldet, geschossen hatte. Und dafür hat er eine Sperre von 3 Spielen bekommen. Das ist eine sehr, sehr hohe Strafe. Jetzt haben wir die Situation, dass, wenn sich das bewahrheitet, da ein Spieler einen anderen Spieler massiv rassistisch beleidigt hat. Wie setzt, und das ist das, was ich mich am meisten frage, wie setzt die MLS da die Strafe an? Die MLS fährt eigentlich eine sehr klare Linie, was solches Verhalten angeht. Und dementsprechend müssten sie da eigentlich sehr hoch bestrafen. Bestrafen sie jetzt aber nur mit 2 oder 3 Spielen Sperre, dann finde ich das im Vergleich zu einem Spieler, der den Ball in die Menge geschossen hat, in einer unüberlegten Situation, sich aber dafür sofort entschuldigte, halte ich das nicht für passend, um es mal so zu formulieren. Und da hat sich die MLS jetzt in meinen Augen in den letzten Wochen ein bisschen selbst geschadet, indem sie Yewood sehr hart bestraft haben und jetzt genau in die Situation kommt, die man schon hätte erwarten können, dass das passieren wird. Jetzt haben sie eine Situation, die noch viel schlimmer ist und jetzt müssen sie dann entscheiden, wie sie bestrafen. Und ich glaube, er wird nicht gleich wechseln können, weil er ist ja noch nicht so lange im Team und der hat ja auch Verträge, also das fände ich dann schon komisch. Außerdem vermute ich ehrlich gesagt, dass das auch eine Strafe werden könnte, die bis in die FIFA gereicht wird. Heißt, dass er auch in anderen Ligen gesperrt werden kann. Kann ich mir zumindest vorstellen. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie da die MLS entscheiden wird. Und auch das Verhalten von Rooney finde ich da ehrlich gesagt nicht ausreichend. Also ich erwarte von einem Trainer in so einer Situation, natürlich soll dieser Trainer sich vor seinen Spieler erstmal stellen und die Ermittlungen abwarten. Allerdings hätte ich von ihm oder erwarte ich von einem Trainer der MLS, das ist jetzt nicht die Bundesliga und das ist nicht die Serie A, sondern es ist die Liga, die sich wirklich auf die Fahne schreibt, dass sie gegen Rassismus, gegen Homophobie ist, dass sie in so einer Situation, dass auch die Trainer in so einer Situation entsprechend reagieren. Und da hätte ich mir ein bisschen mehr von ihm erwartet, als nur zu sagen, ja, da war eventuell was, wird geprüft. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Sondern da hätte er dann schon sagen müssen, dass sollte sich das bestätigen, dass auch sie teamweit da nochmal drüber sprechen oder weiteres Vorgehen planen, was auch immer. Oder dass sie ihn eventuell selbst innerhalb des Teams dann nochmal bestrafen. Also das war von Rooney in meinen Augen ein bisschen zu wenig.
Ja gut, ich denke mal, das würden sie sowieso machen. Also ob er es jetzt sagt oder nicht, ich denke, das wird so oder so passieren. Allein, ich denke mal, dass die Besitzer da vielleicht was machen werden, was einfach ein schlechtes Licht so auf den Verein werfen wird. Ich denke, da wird so oder so was passieren, auch weil Rooney normalerweise ein relativ toleranter Mensch ist. Er hat ja auch viel was mit, ich sag mal, dunkelhäutigeren Spielern zu tun gehabt in seiner Karriere. Ich glaube auch mit Rio Ferdinand richtig gut befreundet und so. Also ich denke, wenn, dann wird da intern schon was passieren. Er wollte es halt jetzt nur nicht so groß an die Glocke hängen. Ich fand jetzt die Reaktion nicht so schlecht. Zumindest hat er ihn nicht weiterspielen lassen und hat auch gar nichts dazu, sondern er hat es halt kurz erwähnt. Und ich denke mal, die Strafen intern werden kommen. Ich bin halt nur gespannt, wie es halt so die MLS-Strafe in Relation zu Yewood sein wird. Weil normalerweise müsst du dann Taxi zu 7 Spiele sperren, so vom, ich sage jetzt mal so von der Hürde her, was passiert ist. Aber ja, da bin ich jetzt auch echt gespannt, was da rauskommt am Schluss. Und ja, mal gucken. Wir werden auf alle Fälle berichten.
Genau, sobald es ein Ergebnis von der MLS gibt und ich hoffe nicht, dass sie bis zum Ende der Saison dafür brauchen, wenn wir dann drüber berichten. Ich würde vorschlagen, wir machen eine kurze Pause und hören uns dann gleich wieder beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir gehen mal weiter in die MLS. Ein bisschen was ist ja passiert. Nicht nur, dass Miami gewonnen hat in DC. Habt ihr die Partie Columbus gegen Portland mitbekommen? Oder habt ihr sie zufällig gesehen?
Nee, ich habe zwar wieder MLS geguckt, aber nur bis, ich glaube, Austin Nashville oder so. Alles danach nur Highlights oder das meiste. Also ja, Columbus Portland Highlights halt.
Weil, also,
sag mal so, jeder Punkt für Portland ist ein Punkt zu viel, deswegen nein.
Also dieser Punkt war auch ein bisschen witzig auf jeden Fall, weil Columbus hat, ich glaube, 93 Minuten oder so geführt. Und das war einfach wieder so ein typisches Columbus-Spiel. Man denkt eigentlich schon, sie haben jetzt gewonnen, das Ding ist durch. Und dann kassieren sie da wirklich in der 94. Minute noch den Ausgleich und die Art und Weise, wie sie ihn kassieren, ist schon ein bisschen absurd, weil der Ball ist erst im Strafraum, wird dann nochmal rausgekickt und dann stehen da drei Verteidiger, die sich allesamt nicht so richtig rühren und dann fällt plötzlich doch der Ausgleich, wenn man dann von außerhalb des Strafraums einfach mal abzieht. Und was ich eigentlich am allerinteressantesten fand, war, wie Room nach der Partie, also der Torhüter von Columbus, sich ein bisschen mit den Fans anlegte. Und die Fans regten sich ein bisschen drüber auf, warum er da nicht mehr an diesen Ball gekommen ist. Ich würde ihm da ehrlich gesagt gar keine Schuld geben, weil er ihn sehr, sehr spät sieht. Davor stehen drei Verteidiger, die komplett ihren Job versagen. Und er soll es da am Ende dann ausbaden, das weiß ich nicht, sehe ich nicht. Ich gebe ihm da keine Schuld, sondern ich fand sogar, dass er in meinen Augen und dieser Partie der beste Spieler von Columbus war. Und er wird auf jeden Fall bei Twitter so ein bisschen angepöbelt. Nach dem Motto, warum hält er den da nicht? Und dann pöbelt er mal so ein bisschen zurück nach dem Motto, komm her und sag's mir ins Gesicht. Also, das ist auch schon...
Stimmt, das war ja der Tweet.
Das, man merkt so ein bisschen, da ist gerade ein bisschen Feuer bei Columbus. Was auch klar ist, weil ihre Situation ist nicht so geeignet. Sie sind gerade auf Platz 8 in der Eastern Conference. Vor ihnen ist Miami auf Platz 7 mit dem letzten Playoff-Platz derzeit. Beide sind punktgleich. Und dass sie jetzt in dieser Partie nur ein 1-1 bekommen haben, hilft natürlich da nicht besonders viel. Aber ja, es war schon sehr interessant, dass jetzt auch die Spieler so ein bisschen mit den Fans sich da anbitschen. Obwohl es ein bisschen, ja, obwohl es sehr unnötig ist, ehrlich gesagt, von beiden Seiten.
Ja, musste nicht sein. Und mein Gott, ich frage mich, wieso er sich so aufregt. Er spielt bei Columbus, was erwartet er für Spiele?
Ja, ich finde, darum geht's. Du musst dich halt nicht von jedem Drecksfan einfach nur anbitschen lassen. Nee. Das ist gar nicht mehr verstehen, dass Eloy Room da ein bisschen ausgetickt ist, weil ist halt... er hat sein Bestes gegeben. Und wenn es am Ende 1-1 steht, weil dein Team entweder zu blöd ist zum Verteidigen oder zu blöd ist zum Treffen, dann ist es nicht die Schuld des Torhüters.
Es ist halt wie, man kann es ja gut vergleichen, ich glaube, das hat auch jeder mitbekommen, wie in der Bundesliga mit Gikiewicz zu Bremen. Mein Gott, es ist halt so, du musst dir viel hören und vieles muss halt auch nicht sein, was so Fans reinrufen, vor allem wenn es halt persönlich wird. Und keine Ahnung, einerseits muss man sagen, du musst halt sportlich genug sein, einfach diese ganzen Scheiße zu ignorieren. Aber irgendwann geht es halt auch echt unter die Haut. Und da musst du halt aufpassen, dass du nicht, wenn du schon reagierst, einfach so sportlich wie möglich reagierst, um so wenig wie möglich Angriffsfläche zu bieten. Und
aber das hat jetzt ein Giekiewicz als Beispiel gemacht. Ich meine, er hat den Elfmeter gehalten, genau. Und hat dann zu den Bremer Fans gesagt, hey, sei mir bitte leise.
Was halt, wenn es, ich finde es, ja, ich gebe da auch vollkommen recht, was ich halt ein bisschen unnötig fand, war halt einfach, er hat zum Beispiel viel zu lang diese Geste gemacht. Und dann hat er nochmal eine andere Geste gemacht, mit Zeigefinger auf den, ja, Mund und so.
Da, darum geht's ja.
Ja, ich sage jetzt mal so, sportlich genug wäre es gewesen, der hat den Elfer gehalten und hätte dann vielleicht kurz die Hände so hinter die Ohren, so, ich höre euch nicht, so. Und dann gleich wieder weg. Dann wäre es normal gewesen, aber er hat es dann halt nochmal gemacht und nochmal gemacht und wollte auch noch auf die Fans zulaufen und so. Das war dann wieder ein bisschen too much. Aber ja, es fehlt da so ein Maß und man muss sich auch echt nicht alles gefallen lassen, was die rufen. Einerseits kann man sagen, ja, einfach ignorieren die Scheiße. Aber je nachdem, wie oft und wie persönlich das wird, ist es halt oft auch sehr schwer zu ignorieren. Vor allem in einer MLS, wo die Stadien eh ein bisschen kleiner ist, wo man dann die Fans auch eher hört. Und
Wobei das ja nicht im Stadion war, sondern es war auf Twitter. Und das ist auch, glaube ich, der Punkt, der ihn da am meisten aufregt. So nach dem Motto, ja, die ich übertrage es mal auf Deutsch, quasi die Sesselfurzer auf Twitter,
die
mache jetzt hier einen auf dicken Maxen. Also ich verstehe auch schon, dass er da ordentlich pisst ist. Witzig war übrigens auch zu sehen, wie unterschiedlich die Reaktionen auf dieses Tor waren. Völlig verständlich. Cale Porter, Trainer von Klamm, ist völlig fassungslos, wie das überhaupt passieren kann, in dieser Situation noch. Und auch der Rest der Trainerbank völlig fassungslos. Er selbst ist auch wahnsinnig wütend. Also Wim ist wahnsinnig wütend auch auf seine Verteidiger, weil die wirklich, sie stehen passiv da und machen so fast sogar noch Platz, dass man durchschießen kann. Auf der anderen Seite, die Portland-Bank ist natürlich außer Rand und Band. Den Punkt nimmt man natürlich gerne mit in der 94. Minute.
Ja, das ist schon.
Ansonsten, gab es für euch noch irgendeine Partie, die ihr interessant fandet?
Was war denn interessant? Ja, also ich fand jetzt zum Beispiel, gut, was sehr langweilig war, wo ich auch ein bisschen enttäuscht war, war New England gegen Montreal. Da habe ich tatsächlich mehr erwartet von dem Spiel. Auch Atlanta gegen
Philly. Was sagst du zu dem Tor, Montreal?
den Spieler hatte ich in Fantasy, also hat es mich gefreut. keine Ahnung. Also ich fand es tatsächlich, also so von der ganz, insgesamt vom Spielverlauf, muss ich sagen, war es schon verdient. Aber das Tor selber, ich fand es ganz nett eigentlich. War auch gut rausgespielt.
Weil Bruce Arena hat sich nach dem Spiel mal geäußert, okay, in der Pressekonferenz.
Was hat er gesagt?
Und der war nicht so glücklich über dieses Tor.
Wegen der Verteidigung?
Weil,
oder?
Nee, abseits.
Fandest du?
Ja. Und da ist das Problem, dass der Videoschiedsrichter einfach nicht reagiert. Und, also, ich habe mir die Szene jetzt auch mehrfach angesehen. Das sieht sehr verdächtig nach Abseits aus. Nicht dachte, als der lange Ball auf den linken Spieler geht, sondern als dann wirklich der Pass sozusagen auf den letztendlichen Torschützen geht. Das sieht sehr verdächtig nach Abseits aus.
Also, klar, es ist schon knapp, aber man sieht, glaube ich, schon, also beim genaueren Hingucken, dass es jetzt kein Abseits ist. Finde ich, klar, knappe Geschichte, aber.
Also, ich finde schon, man sieht schon durchaus, dass das ein Abseits ist. Also, beide sind nicht auf gleicher Höhe, sagen wir es so. Und Verteidiger sind da ja auch schon gar nicht mehr. Die sind mich hinter ihnen. Also, da finde ich es dann ehrlich gesagt, ich kann nachvollziehen, dass Bruce Arena da sehr, sehr wütend ist, dass in der Situation der Videoschiedsrichter nicht greift und man sich die Szene nicht einfach nochmal genau anguckt. Wenn es dann am Ende heißt, okay, das ist keine Abseits, dann ist das fein. Aber dass man die Szene nicht einfach nochmal vernünftig prüft, ist halt schon schwierig.
Und vielleicht hat er eingegriffen und hat guckt, sieht verdächtig aus. Nö, wir haben jetzt kein Abseits gesehen und der Schiri auf dem Platz hat jetzt auch kein Abseits pfiffen. dann sind sich ja zwei einig, so. Dann muss er ja nicht zum Bildschirm und eingreifen. Das kann natürlich auch
ja,
sein.
Ja, aber, also wenn man sich die Szene ansieht, an der Stelle des Schiedsrichters hätte ich mir sie auch angesehen, weil das ist wirklich eine knappe Entscheidung.
Ja, gut, aber wenn der
nicht du hast dieses Mittel.
Sagt halt auch, dann schaust du es dir halt nicht an, wenn beide sagen, ja, okay, war kein Abseits, sage ich jetzt mal. Wenn jetzt der Videoschiri gesagt hat, ja, okay, doch, war Abseits, schaust dir lieber nochmal an. Ich würde sagen, es war Abseits und der Schiri meint eher, nö, aber der Videoschiri sagt dann, ja, ich würde schon eher sagen, dann schau du es sich dann an, weil dann halt zwei Meinungen sind, aber...
Und was Bruce Arena, ich habe das Interview jetzt gerade nochmal auf, was er übrigens auch bemerkt, ist nochmal weniger Abseits. Für mich sah es nach Abseits aus, sondern viel eher, dass Miller den Ball gegen die Hand bekommt. Also wäre es vielleicht schon sinnvoll gewesen, sich die ganze Szene einfach mal anzusehen. Dann gäbe es diese Diskussion halt nicht. Und so geht jetzt ein Spiel mit 0-1 aus. Und genau dieses Tor ist halt so eins, worüber sich dann so ein bisschen gestritten wird. Das ist halt blöd, dass diese Partie dann ausgerechnet nur mit diesem einen Tor ausgeht. Wenn es am Ende ein 3-1 oder 3-0 gewesen wäre, hätte keiner was gesagt. Aber es halt ausgerechnet 0-1 ausgeht und das Tor kritisch ist, ist halt
welchen
doof.
Wir reden ja hier jetzt über das Tor von Montreal, oder nicht? Dass
ich
irgendwie das falsche Spiel habe. Wo seht ihr denn dann abseits? Also
ich sehe keins.
Bei dem Pass von links in die Mitte.
Das ist doch... Das sieht man doch ganz klar, dass es kein Abseits ist. Also, die Rasenkontur, die ist ja, die spricht ja Bände. Also, ich kann verstehen, dass er da nicht eingegriffen hat, klar. Der hat es vielleicht kurz gecheckt, alles drum und dran, aber du siehst dann halt der Rasenkontur, die ja komplett eben ist, quasi. Siehst du das anhand der Abstände, dass es Abseits ist, beziehungsweise kein Abseits. In meinen Augen jetzt. Man kann auch sein, dass ich dumm bin.
Nö, ich hätte jetzt auch gesagt, dass es eigentlich eher keins war. Aber gut, andererseits, das Spiel war eh so langweilig. Und New England ist echt schlecht. Ich weiß nicht, was aus diesem Team in dieser Saison passiert ist. Im Vergleich zu letzten Jahr, keine Ahnung. Ganz anderes Team, obwohl fast alle Spieler gleich sind.
Sie haben sich neue Spieler geholt und haben versucht, ein Team noch stärker aufzubauen und dann merken sie jetzt irgendwie, es läuft halt nicht so, wie es soll. Auch sie haben noch die Chance auf die Playoffs und interessante Statistik, die ich gesehen habe, Bruce Arena ist in all seiner Karriere als Head Coach, ist es noch nie passiert, dass er sich nicht für die Playoffs qualifiziert hat.
Oh.
Also vielleicht gibt es ja nochmal einen Last-Minute-Run von den Refs. Und dann sieht man sie doch noch in den Playoffs.
Ja, 4 Spiele bleiben immer übrig.
Das kann ich mir nicht vorstellen, weil die müssen beide Spiele gewinnen und Columbus und oder Miami eines gewinnen.
Na gut, das... Möglich ist es auf jeden Fall.
Ja, möglich ist es, deswegen haben sie ja noch kein E. Ich meine, die Sounders haben auch noch reelle Chancen, aber ich gehe davon aus, dass Bruce Arena und Brian Schmetzer dieses Jahr die Playoffs nicht erreichen werden.
Und also ihre nächsten Gegner sind Atlanta und sie müssen auswärts gegen Chicago ran. Das sind durchaus Mannschaften, die zu schlagen sind, weil alle beiden Mannschaften ebenfalls nicht in den Playoff-Rängen aktuell sind. Also realistisch. Columbus und Miami sind dagegen auch zwei Wundertüten als Team, also die können mal in einer Woche richtig gut spielen und in einer Woche spielen sie komplett Müll zusammen. Also, da kann doch einiges passieren, finde ich, in der Eastern Conference. Da sind ja auch erst die ersten 3 Plätze vergeben. Alle anderen können noch oder können eben noch oder fallen.
Ja, das ist sehr spannend. Man muss ja bedenken, dass, gut, das hat jetzt im Osten vielleicht nicht ganz so viel Auswirkungen, weil Cincinnati schon weiter oben ist. Aber die haben ja jetzt noch insgesamt 3 Spiele. So wie im Westen eben Seattle. Wobei es dann für Seattle schon wieder etwas spannender ist, weil die da noch mittendrin hängen im Fight. Und Cincinnati sehe ich da jetzt eigentlich, also in ihrer aktuellen Form sehe ich da eigentlich keine Gefahr, aber sie können ja auch noch rausfliegen. Also ganz sicher sind sie ja auch noch nicht.
Na gut, Cincy spielt noch gegen die Sounders, gegen Chicago und gegen DC.
Eigentlich soll es machbar sein in ihrer Form. Also zumindest 6 Punkte sind da drin. Seattle wird wahrscheinlich dann der schwerste Gegner, würde ich jetzt mal so sagen. Vor allem, weil die halt eben auch noch kämpfen. Die anderen zwei, ja, Chicago, DC, die sind halt weg vom Fenster und es sind Chicago und DC. Gut, Cincy war früher auch Cincinnati, aber die haben halt irgendwie einen Zaubertrank diese Saison.
Gab es denn sonst noch besondere Partien?
Ja, Kansas hat 4-1 gewonnen gegen Minnesota im Derby. Das war...
Ja, hat ihnen am Ende aber auch nichts gemacht. Sie sind aus den Playoffs offiziell jetzt eliminiert.
Ja, mei, damit habe ich schon nach der Hälfte von der Saison abgeschlossen, wo wir noch Letzter waren. Ja, gut. Das macht mir nichts. Mich freut es einfach, dass Agada zweimal getroffen hat, Tommy hat getroffen, beide waren in der Team of the Week drin. Ah, sehr schön. Das sind zwei Neuzugänge, die schlagen ein. Hätten da vielleicht nur so nochmal 2-3 solche Neuzugänge im Sommer gleich gewesen oder halt im Winter, dann wäre die Saison ganz anders verlaufen. Aber nein, man muss die immer so spät verpflichten. Naja, egal. Das macht mir Hoffnung auf nächste Saison. Und dann geht's los. Und dann sind Polito und Kind da auch mal wieder fit, unsere DPs. Hey, was freue ich mich. Wir haben fitte DPs, wenn sie sich nicht wieder verletzen.
Ansonsten deutsches Tor ja auch Julian Gressel. Vancouver meldet sich auch so ein bisschen wieder in der Playoff-Theorie zurück.
War ganz schön eigentlich das Tor. Ganz ansehen.
Ja.
Der Julian. Kein schlecht.
Gab es noch irgendeine deutsche Beteiligung? Ich meine, mich zu erinnern, dass irgendwas noch war.
Ja, aber ich, oder was heißt deutsch? Ich glaube, bei Orlando hat Kara halt getroffen, Österreicher.
Ja.
Genau, Kara hat noch ein Tor gemacht. Ist ja auch deutschsprachig soweit, aber das war's dann, glaube ich, auch schon. Ach, genau, was ich auch noch ganz schön fand, war das Tor für Houston von Corey Baird.
Oh ja, stimmt, das war tatsächlich sehr, sehr stark.
Houston hat leider halt auch 3-1 verloren gegen LAFC, aber das Tor, das war zwischenzeitlich zum 1-1, war sehr schön. Vor allem diese Vorarbeit von, wie heißt der jetzt, Adalberto Carrasquilla, den Wuschelkopf mit seinen Locken bracht. Also die Vorlage, ich glaube, fast übers halbe Feld oder so. Sogar, glaube ich, mit Spann oder Außenrist irgendwie so richtig schön auf Bert gelegt und der schießt halt also Vorarbeit sowie das Tor, der Schuss selber, sehr, sehr schön. Schaut es euch mal an. War für mich so schon ein kleines Highlight vom Spieltag.
Ja, auf jeden Fall. Für mich, glaube ich, auch so das Tor des Spieltags.
Genau, aber sonst fällt mir jetzt gerade auch nichts mehr groß ein. Ja, bei Austin Nashville halt haben die zwei Topscorer der Liga getroffen, Triosi und Mukta. Genau, Mukta halt wie das mit seinem Elfmeter, den er gefühlt jedes Spiel kriegt, oder jedes zweite Spiel. Das ist Wahnsinn. Ich glaube, die Hälfte seiner Tore sind Elfmeter-Tore. Aber gut, die muss man auch erstmal verwandeln. Hust, Chicharito hust.
Ansonsten, was mir auch noch aufgefallen ist in dieser Woche, abseits von der MLS, es gab in dieser Woche, beziehungsweise in der vergangenen Woche war das, gab es 9 Amerikaner, die in der Champions League, in der UEFA Champions League gespielt haben, nämlich Carter Vickers, Timothy Chandler, Josh Cohen, Dest, McKennie, Pulisic, Reyna, James Sand und Malik Timmer. Gar nicht so schlecht.
Ja, sehr gut.
Und habt ihr zufällig das Trikot der US-Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft gesehen?
Nein, was? Ich habe ein Trikot verpasst?
Ja, Nike hat doch jetzt in der vergangenen Woche das Trikot oder die Trikots bekannt gegeben.
Ich weiß nicht, ob sie denselben Stil haben. Ich habe die Nike-Trikots, glaube ich, von England gesehen. Wenn sie so im selben Stil sind, dann sind sie nicht schön. Also die haben da irgendwie einen anderen Stil. Jetzt muss ich aber tatsächlich mal nachgucken.
Also sie haben eine quasi Weltneuheit auf ihrem Trikot, die jetzt aber nicht besonders krass ist, sondern einfach nur, dass sie dieses Nike-Emblem auf dem Ärmel so an der Seite haben, wie man es von Football-Trikots schon kennt. Ansonsten finde ich, ist das Trikot sehr, sehr langweilig. Allerdings, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber irgendein... einer der MLS-Experten, die man so aus dem Medienbereich kennt, Matthew Doyle war es. hat herausgefunden, woran ihn dieses Trikot erinnert. Und ich würde den Tipp geben, seht euch erst das Trikot der USA an und dann googelt mal Marshmallow Man. Dann wisst ihr Bescheid.
Oh, wann haben die das Trikot gepostet?
Oh, ist schon ein paar Tage jetzt her wieder.
Ah, ich glaube, da habe ich einen kleinen Ausschnitt. Er hatte so ein rotes Element unten am Brustbereich, Kragen.
Ja, Mitte. Ja, genau.
Oh, das ist so hässlich.
Nee, nicht rot. Also sie haben so ein blaues Element am Kragen. An den Ärmeln haben sie nochmal so rote Elemente und dann darunter dann das Nike-Emblem.
Ah ja, da, jetzt habe ich es. Nee, gefällt mir gar nicht. Also ich finde das total hässlich. Ich finde dieses, das ist dieses Nike-Muster, was sie haben. Die haben ja dieses blaue Emblem bei vielen Trikots, auch im Vereinsbereich, sind ja da sozusagen die Schultern abgehoben. Man sieht es ja auch leicht, dass diese Spitzen von diesem blauen Element eben, dass da so Nähte entlang gehen, wo eben die Schultern so abgetrennt sind. Und viele Vereine haben dann drunter wieder eine andere Farbe oder das auf den Schultern ist anders farbig. Und ich finde das so potthässlich. Die Ärmel sehen eigentlich an sich ganz cool aus, wenn man sagt, yo, man hat irgendwie ein cooles Muster in der Mitte und dann weiße Ärmel mit diesen dunkelblau-roten Streifen, die ein bisschen so verwaschen aussehen, wenn ich es richtig sehe, oder vielleicht so leicht, zumindest keine harte Kante haben. Das sieht eigentlich ganz cool aus, aber der Rest ist total langweilig und na, absolut nicht schön. An die zweite Trikot auch schon?
Ja, das blaue Trikot, das erinnert so ein bisschen an diese Hippie-Shirts, die man, wo man so ein Band oder ähnliches quasi, man dreht das Shirt, bindet ein Band herum und packt es dann in die Farbe oder da gibt es so ein Muster.
Das Jimmy so sehen die Trikot Shirts von aus. Den Sounders.
Nee, nochmal anders, finde
ich. Ja, aber das kommt da auch ungefähr hin. Aber ja, ich sehe es auch gerade. Das finde ich wieder sehr cool, tatsächlich, muss ich sagen. Nee. Also mir gefällt der Stil von solchen Trikots. Da habe ich auch zwei Bandshirts davon in so einem Stil.
Was allerdings cool ist, ist, dass die US-Nationalmannschaft am 13. November, die US-Nationalmannschaft der Frauen, muss man dazu sagen, beide Teams, sowohl die Männer wie auch die Damen spielen ja jetzt demnächst in Europa. Also beide, glaube ich, in Spanien sogar. Dann die Damen noch in England und die Männer jetzt in dieser Woche. Da ist die Folge schon raus, da war das Spiel dann schon in Deutschland. Die US-Frauen spielen am 13. November allerdings in der Red Bull Arena in Harrison, New Jersey gegen die deutsche Nationalmannschaft der Frauen. Das könnte noch eine ganz interessante Partie werden.
Mhm.
Also wer gerade da ist, kann sich das gerne mal ansehen.
Das auf alle Fälle.
Habt ihr sonst noch etwas?
Nö,
nee.
Dann würde ich vorschlagen, soll es das für heute gewesen sein? Eine kurze Folge mal. Und dann starten wir in den nächsten Wochen quasi schon fast in die Playoffs, beziehungsweise um das Rennen um die letzten Playoff-Plätze in beiden Conferences. Bis dahin, gebt uns gerne Feedback. Bewertet den Podcast gerne noch lieber positiv. Und ja, schreibt uns, was ihr hören wollt. Oder schreibt uns auch gerne mal, ob ihr die Situation als Abseits seht oder als Handspiel seht oder nicht. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Ja, bis dahin, ciao, ciao und lasst immer die Augen schön auf.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Was zum Teufel, du Bastard. Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept, aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer, denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format mit fetter Starbesetzung. Alina But,
Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werner's Pizza Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.